Herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema künstliche Intelligenz der Uni Bamberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder da. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie gerne ein Abo da und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Servus Stefan, diesmal geht es ja um Kreativität. So, wann hast denn du zuletzt selber wirklich ein Gedicht verfasst oder vielleicht eine Glückwunschkarte gestaltet?
Servus Lennart, das ist eine gute Frage. Das ist schon eine Weile her. Die Versuchung ist jetzt natürlich groß, sowas schnell mit ChatGPT zu erledigen. Und ich glaube, da geht es sehr vielen Menschen so. Deswegen wirft es die Frage auf, ist unsere Alltagskreativität bedroht?
Ja, vielleicht nicht nur die Alltagskreativität. Es gab ja vor einiger Zeit so eine KI der Stanford University, die sich bei einem Ideenwettbewerb für tatsächlich Forschungsprojekte, für innovative Forschungsprojekte gegen die menschlichen ExpertInnen durchgesetzt hat. Ziemlich krass.
Wahrscheinlich müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass in Zukunft Nobelpreise an KI-Systeme verliehen werden. Noch ist es aber nicht so weit. Wir wollen uns jetzt mit dem Status quo beschäftigen, über das Verhältnis zwischen menschlicher und maschineller Kreativität sprechen. Und dafür haben wir heute einen besonderen Gast eingeladen, Professor Lothar Laux von der Universität Bamberg. Herzlich willkommen.
Herr Ortlieb, Herr Peters, ich grüße Sie und ich freue mich, mit Ihnen das Gespräch zu führen.
Ja, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie waren bis 2010 Inhaber des Lehrstuhls für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität Bamberg und sind seitdem als Emeritus of Excellence weiterhin dran an dem Thema Kreativität. Sie forschen und publizieren nach wie vor zu dem Thema. Herr Professor Laux, bevor wir über kreative Computer sprechen, sollten wir vielleicht klären, was menschliche Kreativität eigentlich auszeichnet und wie man sie misst.
Ja, sehr gern. Für mich bedeutet Kreativität, wenn ich meinen Kollegen Norbert Gröben zitieren darf, in erster Linie Freude. Und zwar intensive Freude. Und zwar im Moment des Einfalls bei der Problemlösung. Man könnte auch sagen, es ist ein paradiesisches, möchte fast sagen, märchenhaftes Gefühl, das immer mit einer Neuorientierung des Denkens verbunden ist. Also Problemlösung und Wohlgefühl kommen zusammen.
Das ist eine wunderschöne Beschreibung, total ansprechend.
Geht man aber mehr vom Produkt der Kreativität aus, vom Produkt, dann gibt es zwei Mindestkriterien. Und zwar, das ist die Seltenheit oder die Neuheit und zweitens die Angemessenheit. Es gibt da immer Fälle in der Literatur, die ganz gern zitiert werden. Zum Beispiel der Kollege Hans Lenk hat immer gern eine Cellospielerin zitiert, die ihre Stücke nackt aufführt. Die Frage, ist das angemessen? Auf der anderen Seite gibt es die Badewanne von Beuys oder auch das Pissoir von Duchamp, das provoziert dann auch die Frage, sind das tatsächlich dann angemessene kreative Produkte oder sind das PR-Erfolge? Solche Fragen muss man dann klären, ob das tatsächlich mit einer neuen kreativen Kunstauffassung verbunden ist. Viele Kreativitätsforscher sagen heute, diese Mindestkriterien, das reicht überhaupt nicht aus. Kreativität, das muss uns zum Staunen bringen. Wir müssen begeistert sein. Und dazu gehört die Originalität, die man auch als Transformation oder Umstrukturierung übersetzen kann. Und das ist wohl vielleicht das Interessanteste an der Kreativität, nämlich Kreativität als Originalität zu verstehen. Und die großen historischen kreativitätsverändernden Ideen, die haben alle mit dieser Originalität zu tun. Also zum Beispiel, dass die Erde nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern die Sonne. Was ich aber auch in dem Zusammenhang sagen möchte, da liegt mir eigentlich sehr viel, das ist die Alltagskreativität. Eine Kreativität, die klein anfängt, dann sich hinterher aber zu großen Ideen entwickeln kann. Ein gutes Beispiel ist der Schweizer Ingenieur, der festgestellt hat beim Spazierengehen, dass er kleine Kügelchen am Hosenbein hatte und in seinem Hundefell ebenfalls. Und es waren Kletten. Die hat er dann untersucht und ist im Laufe der Zeit dazu gekommen, den Klettverschluss zu konzipieren. Also da sieht man, dass aus einer alltäglichen kleinen Kreativität etwas Größeres, Kulturveränderndes entstehen kann.
Können wir das überhaupt vergleichen? Menschliche Kreativität und maschinelle Kreativität?
Bei der maschinellen Kreativität haben wir es ja mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, mit Vorhersagen. Wir haben mit riesigen Datenmengen zu tun, die kombiniert werden. Und das alles gilt ja überhaupt nicht für die menschliche Kreativität. Bei der menschlichen Kreativität ist es ein teilbewusster Prozess, die Kreativen sind durch Intentionalität gekennzeichnet. Sie wollen auf jeden Fall etwas Hochkreatives schaffen. Und ganz wichtig, ihre subjektive Erfahrung und ihre Emotionen gehen voraus. Das heißt mit anderen Worten, letztlich kann man die KI und die menschliche Kreativität gar nicht vergleichen. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja beide Systeme vergleichen. Und da würde ich sagen, wenn ich vorhin von den Mindestkriterien gesprochen habe, Neuheit und Angemessenheit, dann kann man sich ja die Frage stellen, führt die KI tatsächlich zu neuen Ergebnissen? Und da sagen ja viele, es ist nichts anderes als ein Remix von Vorhandenem. Da würde ich aber einwerfen, wenn man genau hinsieht, dann ist es ein Remix, bei dem die KI aber ständig Assoziationen bildet und diese Assoziationen auch lernt, sodass hinterher ein Riesennetz von Wissenskonfigurationen entsteht und das viel, viel größer ist als das, was Menschen an Wissen überhaupt, an Wissenselementen zusammentragen können. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, finde ich, sehr groß, dass die KI tatsächlich Neues produziert. Was mir jetzt immer klarer wird, ist, dass wir möglicherweise gar nicht in der Lage sind, diese Kombinationen, diese Assoziationen der KI richtig zu verstehen. Das heißt also, man muss auch darauf achten, wer letztlich diese Ideen beurteilt.
Was mich jetzt noch ein bisschen beschäftigt, ist die Frage, wir sind ja gewohnt, den kreativen Prozessen so zwei grobe Phasen einzuteilen, in divergentes Denken, wo es also darum geht, neue unkonventionelle Lösungen für ein Problem zu finden und dann so einer konvergenten Phase, wo wir quasi das dann runterbrechen auf die paar Ideen, die wirklich erfolgsversprechend sind. Aber dieses divergente Denken, wie das in einem großen Sprachmodell funktionieren soll, ist mir noch nicht so ganz klar. Schließlich wird die Maschine ja darauf trainiert, die wahrscheinlichsten Antwortsequenzen auszugeben.
Ich habe das auch nicht verstanden. Meiner Ansicht nach ist die Fähigkeit, das nächste Wort oder den nächsten Token vorherzusagen, das ist eine konventionelle Leistung. Und gleichzeitig sagt man aber, man kann es auch nachweisen, dass ChatGPT zu besonders unkonventionellen Leistungen in der Lage ist. Manche von uns haben ja sich auch schon mit ChatGPT angefreundet. Ich darf auch sagen, ich habe keine Hemmungen mehr, ChatGPT zu duzen. Ich anthropomorphisiere es also ständig, weil ich mich dabei wohler fühle. Und wie ChatGPT hat ja keine Emotionen, das ist mir dann egal. Und ich habe diese Frage genau in der Form, in der Sie sie jetzt gestellt haben, habe ich ChatGPT gestellt. Und ChatGPT hat gesagt, dass das eine ganz tolle Frage ist, die viel mit dem Wesen von ChatGPT zusammenhängt und dass ich in der Lage bin, diese Frage zu stellen, zeigt also, wie sehr ich ChatGPT schätze und hat dann gesagt, dass mit dem Vorhersagemodell, das sei richtig, aber es sei auch in der Lage, bei einem gut formulierten Prompt anders vorzugehen. Und dieser gut formulierte Prompt bedeutet, wenn irgendetwas in Richtung geht, absurd, ungewöhnlich, unkonventionell, dann würde ChatGPT gleich in einer ganz anderen, im anderen Bereich ihres Universums suchen. Die zweite Antwort war, dadurch, dass das Universum von ChatGPT so riesig ist, bestehen viel mehr Möglichkeiten für innovative Ideen. Denn der Mensch ist niemals in der Lage, so viele Assoziationen miteinander zu verknüpfen. Und die dritte Antwort in dem Zusammenhang von ChatGPT war, wir können ChatGPT auch als Coach einsetzen, in dem Sinne, dass wir ChatGPT zum Kreativitätscoach ernennen. Und immer, wenn wir dann diesen Begriff Kreativitätscoach erwähnen, würde es dann gleich von diesem Standardverfahren, nämlich den nächsten Token vorherzusagen, abweichen. Ich habe am Anfang ChatGPT gebeten, mir doch in der Selbstdarstellung mal zu beschreiben, worin die kreativen Leistungen bestehen. Und es hat mir dann geantwortet, ich bin eine unerschöpfliche Quelle von Inspiration und Kreativität.
Das ist selbstbewusst.
Dann habe ich später noch gefragt, wie soll ich denn mit Midjourney eine bildliche Darstellung von deinen Leistungen bilden? Und da hat's mir gesagt, nimm doch das Bild Schule von Athen mit den diskutierenden Philosophen wie Aristoteles und Platon, oberhalb der diskutierenden Philosophen, eine Kugel mit Strahlen nach allen Seiten und da steht dann ChatGPT drauf. Das fand ich auch richtig anmaßend und überheblich. So war meine Voreinstellung.
Können Sie da vielleicht noch mal ein paar Beispiele auch geben? Also mit welchen Strategien für Prompts wir diese unkonventionellen Lösungen generieren können?
Ich habe angefangen mit einfachen Originalitätsprompts. Einfach finde 10 originelle Ideen für die raumsparende Konzeption von Mini-Apartments. Dann kamen Antworten wie ein Gästezimmer, das wie eine Hüpfburg für Kinder aufgeblasen werden kann, wenn unerwartete Gäste kommen und so weiter. Also fand ich ganz gut. Aber jetzt auch nicht jetzt besonders originell. Dann habe ich mit Kreativitätstechniken gearbeitet. Da kenne ich mich einigermaßen aus. Zum Beispiel Arbeit mit Analogien. Wenn man als Analogie Paternoster ChatGPT vorgibt. Eine Analogie zu Paternoster, die sich jetzt also auf die Konzeption von Mini-Apartments bezieht. Da kommt als Antwort, Bewohner eines Mini-Apartment-Hauses könnten rotierende Gemeinschaftsräume haben, zum Beispiel Küche oder Arbeitszimmer, die je nach Tageszeit wechseln. Also wie bei einem Paternoster. Fand ich also eine ganz gute Übertragung. Dann gibt's ja andere Kreativitätstechniken, zum Beispiel Scamper mit Transformationsaufforderung, da soll man zum Beispiel vergrößern. Wie vergrößert jetzt ChatGPT? Ein Tisch könnte von einem Kaffeetisch zu einem großen Gästetisch werden. Oder aber letztes Beispiel hier eliminieren. Virtuelle Bildschirme, die nur dann entstehen, wenn man sie benötigt. Das war noch so im Normalbereich. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was kann man noch machen, um ChatGPT originelle Ideen zu entlocken? Und da habe ich immer wieder bei Ethan Mollick, der einen eigenen KI-Blog veröffentlicht, gelesen, man müsste ChatGPT herausfordern durch ausgewählte Prompts. Und er hat geschrieben, make it weird. Mein neuer Prompt hieß dann, nenne mir 10 möglichst ausgefallene Ideen für raumsparende Gestaltung von Mini-Apartments. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe nicht nur von ausgefallen gesprochen, sondern ich habe gesagt, ich gebe dir ausgefallene Beispiele für das, was ich meine. Übernimm die Denkweise dieser Beispiele. Möbelstücke, die sich wie Origami-Papier falten lassen. Dein Tisch wird zur Liege und dein Sessel zum Stauraum. Das Ergebnis war aufblasbare Möbel mit automatischem Formwechsel. Stühle, Tische und Sofas bestehen aus stabilen Luftkammern, die sich nach Bedarf aufblasen oder entleeren. Mit einem Klick wird das Sofa zum Bett oder der Sessel zur Esstischbank. Wände sind keine Wände, sondern massive Schubladen, die je nach Bedarf herausgezogen werden. Brauchst du ein Bett, zieh es aus der Wand. Brauchst du eine Küche, schieb eine andere Wand heraus. Das fand ich jetzt schon sehr gut. Die nächste Strategie, wir weisen ChatGPT eine Rolle zu mit dem Prompt I want you to act as. Also nicht nur einfach generiere neue oder originelle Ideen, sondern man gibt ihm eine Identität vor. Du bist ein kreativer Unternehmer, der neue Produktideen sucht. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Gedanke, denn ChatGPT ist ja nichts anderes als eine identitätslose Maschine. Und sie soll normalerweise in dem Zustand dann originelle Ideen produzieren. Wenn man sie jetzt aber in Gedanken und ihr das ausführlich darstellt, zu einem hochkreativen Entrepreneur macht, der neue Produktideen sucht, dann muss sie natürlich ganz anders argumentieren. Wie würde die Lösung aussehen, wenn ChatGPT die Rolle eines Aliens übernehmen würde? Oder vielleicht, jetzt sehen Sie meine Fernsehgewohnheiten, oder die Rolle von Sheldon aus der Sitcom Big Bang Theory. Und für die beiden habe ich es mal durchgespielt. Als Alien, durch Neuralverbindungen können Bewohner Möbel mit Gedanken steuern. Dein Bett taucht auf, wenn du müde bist, oder der Esstisch erscheint, wenn du Hunger hast. Und als Sheldon, ich würde komplexe Algorithmen nutzen, um Möbelstücke so zu gestalten, dass sie im Raum perfekt ineinander greifen. Ein mathematisch optimales Tetris-System. Alles würde genau berechnet. Mein angestammter Platz auf dem Sofa, den ich gegenüber Penny immer verteidige, wäre der unveränderliche Fixpunkt. Und die letzte aufwendigere Strategie betrifft hypothetische Szenarien. Stell dir vor, du reist bei Star Trek viele Monate durch den Weltraum. Im Raumschiff Enterprise steht nur wenig Platz für die Crewmitglieder zur Verfügung. Welche Ideen kannst du von deiner Science-Fiction-Reise ableiten? Energieeffiziente Schlaflösungen wie bei Fledermäusen. Statt traditionelle Betten könnten die Crewmitglieder in Schlafkapseln schweben, die an der Decke hängen. Das ist eine Form der körperlich effizienten Regeneration und der Boden bleibt frei. Und dann die Idee, die ich von allen am besten finde, Küche als Kombinator. Es gibt keine Küche mehr, weil es die üblichen Lebensmittel nicht mehr gibt. Das Essen wird direkt aus Rohstoffen synthetisiert. Der Platz, der normalerweise für Kochen, Lagern und Essensvorbereitung gebraucht wird, entfällt. Die Lösung, die finde ich sehr gelungen. Sie scheint auch bereits realisierbar zu sein, wenn man etwa aus Mikroorganismen, Hefe und so weiter, Fette oder Kohlenhydrate produziert.
Herr Laux, vielen Dank für diese tollen Beispiele. Woran ich jetzt gleich denken musste, ist an Ihre Eingangsdefinition für menschliche Kreativität, wo Sie gesagt haben, naja, es spielt schon eine Rolle auch, dass es eben eine Subjektivität gibt. Und wenn wir jetzt mit Ihrem Trick der KI eine Rolle geben, geben wir ihr dann auch so ein bisschen genau das, diese Subjektivität? Wie sehen Sie das?
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht, wenn ich es so formulieren darf, mit der Rollenübernahme ist das nicht eigentlich der Versuch, die KI menschenähnlich zu schaffen? Das ist es doch eigentlich. Das steckt doch in Ihrer Frage drin. Wir versuchen, eine Maschine menschenähnlich zu machen, damit sie in der Lage ist, auch menschenähnlich kreativ zu sein.
Ja.
So, ja, das finde ich gut. Das ist ja ein richtig schönes kleines Forschungsprojekt. Ja, das ist wirklich gut. Ja.
Ja, vielen Dank für diese Fülle an sehr anschaulichen und beeindruckenden Beispielen. Ich musste da spontan an die Sechs-Hüte-Methode von de Bono denken. Offenbar, wenn wir da ChatGPT mit einbeziehen, heben wir die ganze Sache ja auf ein ganz neues Level, wenn man so will. Und man kann sich noch viel mehr Rollen ausdenken als die von de Bono beispielsweise vorgegeben werden. Eine der Rollen ist ja die des Skeptikers oder des Kritikers. Wenn Sie sich mal diesen Hut aufsetzen, gibt es auch kritische Aspekte an der ganzen Sache, wo Sie sagen, da könnte der Einsatz von KI wirklich auch zum Kreativitätshemmnis werden?
Am meisten profitieren von ChatGPT die Personen, die sich für wenig kreativ halten, während die Hochkreativen durch ChatGPT eher aus der Bahn geworfen werden. Sie haben ihre einzigartige Strategie, zu Lösungen zu kommen, und ChatGPT behindert sie dann eher. Aber die vielen, die vielleicht auch aus beruflichen Gründen, die nicht nur Lust haben an der Kreativität, sondern die aus beruflichen Gründen kreativ sein müssen, man sieht ja, sieht's ja an den Stellenanzeigen, die werden ChatGPT KI einsetzen, und es wird zu einer allgemeinen Niveausteigerung von kreativen Ideen in der Gesellschaft kommen. Davon wäre ich überzeugt. Insgesamt halte ich die KI-Entwicklung für einen Riesenfortschritt für die Menschheit. Jetzt bin ich aber bei den kritischen Punkten. Der Mark Runko, der hat noch ein Argument gebracht. Der hat den KI-Firmen vorgeworfen, also wie OpenAI, dass sie in erster Linie aus rein wirtschaftlichen Gründen daran interessiert sind, KI-Produkte zu schaffen, also gute, originelle, brauchbare KI-Produkte. Wenn man sich für die Wissenschaft interessiert, dann muss man sich für den Prozess der Ideengenerierung und der Umsetzung der Ideen kümmern. Und das ist nicht das Interesse der großen KI-Firmen. Man konzentriert sich sehr stark auf das, was rauskommt. Wie komme ich mit guten Prompts zu hervorragenden Lösungen? Was immer so offen bleibt, weil es vielleicht auch sehr schwierig ist, wie komme ich eigentlich in der Theorie weiter? Welche Prozesse spielen da eine Rolle? Das scheint für die Firmen nicht so interessant zu sein.
Droht eine Verarmung von bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten, wenn man zu schnell die KI bemüht, statt sich erstmal selbst den Kopf zu zerbrechen?
Ich würde also den Hauptnachteil der Möglichkeit, mit KI zu arbeiten, darin sehen, dass man selbst den Zugang zu seinen internen Prozessen, dass man den verliert. Denn es ist ja so, eine gute Idee zu finden, bedeutet ja immer auch, dass man 2, 3 andere verwirft. Das heißt also, man muss sich wirklich mit seinen internen kognitiven Prozessen auseinandersetzen. Und wenn man das nicht mehr tut und sofort KI generieren lässt, dann geht das alles verloren. Und das ist ein kognitiver Einwand, den ich jetzt bringe. Und es gibt auch noch wenn wir auf die Anfangsdefinition, auf diese emotionale Definition zurückkommen. Ich habe ja dann auch gar nicht mehr das Erlebnis, dieses märchenhafte Gefühl, ich habe was Neues geschaffen. Das geht ja dann auch verloren. Von mir kommt ja gar nichts mehr. Ich bin derjenige, der die KI-Lösungen verwaltet und dafür sorgt, dass ich gute Prompts schreibe, aber ich selbst bin nicht mehr dabei. Ich bestehe darauf und auch mir selbst gegenüber, dass ich derjenige bin, der die Richtung vorgibt. Ich fange mit der ersten Hauptidee an. Die kommt von mir, so mager und schlecht sie auch sein mag. Und dann habe ich aber die Richtung vorgegeben. Also zum Beispiel bei einer Theaterinszenierung. Wenn ich dann sage, ich möchte eine satirische Faustdarstellung liefern, wie mache ich das am besten? Dann kann ich mir von ChatGPT sofort was, ChatGPT reagiert sofort und hat gute Ideen. Und das würde ich jetzt aber nicht mehr machen, weil eben diese Gefahr der kognitiven und der emotionalen Einbuße besteht. Und da würde ich auch die größte Gefahr sehen für die vielen, die jetzt mit KI arbeiten. Ich weiß auch nicht, wie man das ausschließen kann. Ich sehe also, das meine ich jetzt ganz ernst, ich sehe die Gefahr einer Verarmung der persönlichen Kreativität durch KI. Das ist eigentlich auch mein Haupteinwand, was jetzt diesen ganzen Hype angeht. Ich bin auf der anderen Seite, ich glaube, das ist deutlich geworden, ich bin von der KI und von den Möglichkeiten begeistert. ne, wie man an den Prompt sieht. Aber diese Gefahr ist vorhanden und diese Gefahr muss man irgendwie in den Griff kriegen.
Also wo immer es im kreativen Prozess um Quantität geht, da ist die KI wohl nicht zu schlagen, auch heute schon. Und da, wo wir in den Bereich der Big Creativity reinkommen, da hat man den Eindruck, dass der göttliche Funke noch so ein Privileg des Menschen ist. Aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auch mit bahnbrechenden Innovationen konfrontiert werden, die die KI selbst hervorgebracht hat.
Man kann sich ja die Frage stellen, warum ist die ChatGPT im Mittelwert der Kreativitätsleistungen, warum ist die besser als der Mensch? Ich glaube, das hängt weniger damit zusammen, dass ChatGPT so besonders tolle Leistungen verbringt, sondern es hängt damit zusammen, dass die meisten Menschen eher zu banalen Aussagen kommen. Viele Menschen, die sich für wenig kreativ halten, kommen mit Kreativitätsaufgaben bisher noch nicht zurecht. Das ändert sich aber vielleicht auch jetzt durch die Umwälzung durch ChatGPT.
Professor Laux, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Letzte Frage an Sie. Welche Fragestellung in Bezug zu KI nehmen Sie persönlich als nächstes im Angriff?
Also erstens möchte ich mal probieren, wie das ist, wenn man ChatGPT tatsächlich, wie auch von ChatGPT vorgeschlagen, als Coach einsetzt. Herr Peters, das ist ja das, was Sie vorhin eigentlich vorgeschlagen haben, in der Form, dass wir versuchen, ChatGPT menschenähnlicher zu behandeln, um damit vielleicht auch auf die Vorteile menschenähnlicher Kreativität zu kommen. Also das verstehe ich jetzt unter Personalisierung. Das Zweite ist, es gibt ein neues Projekt, 25 als Buch erschienen von Sternberg, der behauptet, dass das, was mit negativer Kreativität zusammenhängt, also Cyberkreativität, Deepfake-Versuche und so weiter, dass das in einem erschreckenden Maße zugenommen hat. Und er möchte jetzt ein Gegengewicht schaffen. Und das nennt er transformative, kreative Alternative. Also das Hervorbringen von neuartigen und nützlichen Ideen, so heißt es in dem Buch, die einen positiven, sinnvollen und potenziell dauerhaften Unterschied in der Welt bewirken. Und mein dritter Punkt, das ist ein Spiel, das heißt Schlag die KI. Das sind einzelne Aufgaben, das passt auch ganz gut zur Co-Kreation. Wie könnte ein Tier heißen, wäre eine Frage, das halb Hahn und halb Oktopus ist. Das habe ich für mich mal gelöst, ich komme auf Krähkrake. Dann kann man das als Frage auch in ChatGPT eingeben und dann kommt da mit Oktogockel, Krakenhahn, Tentakelhahn und über die beste Antwort wird dann im Team entschieden. Oder andere Beispiele, beschimpfe einen Staubsauger, als wärst du Klaus Kinski. du abartiger, röhrender Dreckfresser, wenn ich dein widerwärtiges, poliertes Maul sehe, kriege ich Brechreiz und so weiter. Und was ich sehr gut finde ist, mit welchen Ausreden überzeugst du einen Kannibalen davon, dich nicht zu essen? Ich bin allergisch gegen mich selbst. Mein Fleisch ist so voller Histamine, dass ich nach dem ersten Bissen einen allergischen Schock bekomme. Oder ich habe einen Fluch auf mir. Die letzte Person, die mich essen wollte, hat sich in eine Aubergine verwandelt. Traust du dich, es herauszufinden? Oder ich wurde in Essig eingelegt. Jahre der Selbstkonservierung haben mich in eine menschliche Gurke verwandelt und so weiter. Also da kommt so etwas zum Ausdruck, was meiner Ansicht nach in den Kreativitätstest verloren geht, dieser spielerische Gedanke des Ausprobierens.
Herzlichen Dank, Professor Laux, für all diese tollen Beispiele, diese faszinierenden Einblicke. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen rund um das Thema KI haben, dann schreiben Sie uns gerne einen Kommentar oder schicken Sie uns eine E-Mail an servus-ki@uni-bamberg.de. Und wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann lassen Sie gerne eine gute Bewertung da und abonnieren Sie unseren Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus.
Servus KI wird Ihnen präsentiert vom Bamberger Zentrum für Künstliche Intelligenz, BAKAI, und Medartix, Ihrem Softwareanbieter für Arzt- und Psychotherapiepraxen. Servus KI wird Ihnen präsentiert vom Bamberger Zentrum für Künstliche Intelligenz, BAKAI, und Medartix, Ihrem Softwareanbieter für Arzt- und Psychotherapiepraxen.